Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kliwa Talks. In der diesmaligen Episode spreche ich mit Björn Lutsch über die Problematik von klimasensitiven Arten. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der zoologischen Diagnose am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe. Mein Name ist Gloria Deil. Ich bin Referentin für die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel in Bildung und Beratung an der LEL in Schwäbisch Gmünd. Guten Tag, Herr Lutsch.
Hallo, Frau Deil.
Die Klimaerwärmung war im vergangenen Monat wieder spürbar mit Temperaturen teilweise immer noch um die 20 Grad. Es war der wärmste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dass sich der Winter hinauszögert und in Zukunft immer milder verlaufen soll, wird in vielen Modellen prognostiziert. Das kann man als erfreulich betrachten, gerade jetzt natürlich in Zeiten von Rohstoffknappheit. Nichtsdestotrotz, in der Landwirtschaft hat diese Veränderung auch negative Effekte, wie zum Beispiel einerseits das Ausbleiben der Vernalisation oder aber auch das schädliche Auftreten von sogenannten klimasensitiven Arten. Herr Lutsch, würden Sie bitte erklären, was unter klimasensitiven Arten zu verstehen ist?
Ja, also erst einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr. Bei diesem sehr komplexen Thema muss man erst einmal zwischen drei grundsätzlichen Begrifflichkeiten unterscheiden: Neozonen, invasive und klimasensitive. Neozonen sind nichts anderes als neu auftretende, bei uns gebietsfremde Arten. Das ist erstmal eine sehr neutrale Bezeichnung. Die meisten davon leben relativ unauffällig nebeneinander zwischen unseren heimischen Arten und verursachen keine oder kaum Schäden. Die invasiven sind dann der Teil der Neozonen, der zur Massenvermehrung neigt. Häufig geht das mit Schäden in der Natur, Landwirtschaft oder auch menschlichen Gütern einher. Dass das passiert, da müssen dann verschiedene Faktoren ineinander greifen. Also in der Regel sind es günstige Klimabedingungen, nicht angepasste Öko- oder Anbausysteme, fehlende natürliche Gegenspieler oder auch eine durch die Biologie des Schaderregers bedingtes hohes Schadpotenzial. Die neigen dann zu Massenvermehrungen, verursachen direkte Fruchtschäden oder haben allgemein ein sehr hohes Reproduktionspotenzial. Die klimasensitiven Arten, das können auch heimische sein, das sind dann einfach solche Arten, die besonders empfindlich auf den Klimawandel reagieren. Also sind nichts anderes als Profiteure des Klimawandels. Das sind dann Arten, die sich im Fall von invasiven zum Beispiel erst durch den Klimawandel überhaupt bei uns etablieren konnten oder solche, die erst durch den Klimawandel zu einer Massenvermehrung neigen und erst dadurch schädlich werden.
Und wie begünstigt der Klimawandel das Auftreten dieser Arten?
Ja, auch hier muss ich erstmal ein bisschen weiter ausholen, denn wenn wir von invasiven Arten reden, ist eigentlich nicht der Klimawandel der treibende Faktor, sondern der globale Handel. Die Globalisierung vernetzt die Welt und damit auch Ökosysteme, die zuvor nie miteinander vernetzt waren. Sowas wie Ozeane, Meere oder Gebirgsketten waren für die meisten Insekten lange Zeit praktisch unüberwindbare Hindernisse. Heutzutage ist es nichts weiter als ein kurzer Ritt in einem Flugzeug, auf einem Zug, LKW oder Schiff. Und das passiert im Prinzip jeden Tag. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht. Der Hamburger Hafen schlägt in einem Jahr 8 bis 9 Millionen von diesen Standard 20-Fuß-Containern um. Der Frankfurter Flughafen verarbeitet 2 Millionen Tonnen Luftfracht pro Jahr. Das sind unvorstellbare Mengen und die kann keiner vernünftig kontrollieren. Mich würde es nicht wundern, dass exakt jetzt in dem Moment, in dem wir miteinander reden, irgendwo ein Insekt, das nicht hierher gehört, aus so einem Container hüpft. Gut für uns, schlecht fürs Insekt, in der Regel erfolgt daraus keine Etablierung, also die sterben fast immer aus. Das liegt daran, dass sie hier ungeeignete Klimabedingungen in der Regel vorfinden, fehlende Wirtspflanzen oder sie finden nicht genügend Sexualpartner, um eine stabile Population zu bilden. Auch ist es so, dass unser Winter noch immer dafür sorgt, dass vor allem tropische und subtropische Arten hier spätestens zum Jahreswechsel hin aussterben. Und genau da kommt dann der Klimawandel ins Spiel. Er bringt eine höhere Durchschnittstemperatur mit sich und eben immer mildere Winter. Das sorgt dafür, dass das Fenster für Etablierungen immer größer wird und dadurch steigt die Artenzahl an potenziellen invasiven Arten, die sich hier bei uns festsetzen kann. Das sehen wir seit der Jahrtausendwende ungefähr sehr deutlich. Wir haben mit einem massiven Auftreten von invasiven Arten oder Neozonen allgemein zu tun und einige davon sind eben auch in der Landwirtschaft schädlich geworden und bringen uns vor sehr hohe Herausforderungen, große Herausforderungen. Das ganze Problem ist noch weitläufiger, denn zum Beispiel die Alpen, die uns vom südlich in Europa ein bisschen abgeschottet haben über die letzten fast schon Jahrtausende, verlieren immer mehr ihre Barrierefunktion durch das Abschmelzen der Gletscher. Und die Arten, die bei uns angekommen sind, werden etwas durch den, gerade die klimasensitiven Arten, durch den Klimawandel aktiviert. Also der Klimawandel sorgt bei solchen Arten für eine beschleunigte Entwicklung, eine Erhöhung der Generationenzahl. Die Periode, in der diese Arten schädlich werden können innerhalb der Saison, verlängert sich immer weiter und das Ganze erhöht natürlich das Schadpotenzial von Arten und sorgt dafür, dass Schädlinge erst so richtig schädlich werden können oder dass Neozoen zu invasiven werden.
Und wenn wir jetzt diese Arten betrachten, können Sie da aktuelle Beispiele nennen, welche jetzt auch vielleicht gerade in Baden-Württemberg problematisch werden und welche Schadwirkungen diese haben?
Oh ja, gerade hier in Baden-Württemberg ist die Liste gefühlt unendlich lang, denn
Okay.
wir haben mit dem oberen Rheingraben, dem mittleren Neckarraum und der Bodenseeregion ein paar der wärmsten Regionen in ganz Deutschland bei uns. Hier am LTZ Augustenberg haben einen Versuchobsthof. Ich habe hier aktuell eine Schale mit Kiwis vor mir liegen in bester Qualität, die direkt vor unser Haustür gewachsen sind. Wenn ich rausgucke aus dem Fenster, sehe ich einen Kakibaum mit knallorangen großen Früchten und die Leute in der Stadt ziehen sich ihre eigenen Feigen hoch. Das sagt schon, wie warm das Klima hier eigentlich ist. Denn alles, was diese Früchte wachsen lässt und diesen Anbau überhaupt erst ermöglicht, freut natürlich auch die klimasensitiven Insekten. Und so kommt zustande, dass wir hier in Baden-Württemberg meistens als Erste mit solchen Arten konfrontiert sind, dementsprechend auch einen gewissen Forschungsvorsprung haben gegenüber den meisten anderen Bundesländern. In dem Zusammenhang haben wir dann auch das Projektprogramm durchgeführt. Das ist auch auf unserer Webseite verlinkt, auch mit zahlreichen Verbreitungskarten, in dem sechs verschiedene klimasensitive Arten gemonitort wurden und ihre komplette Verbreitungshistorie aufgearbeitet wurden. Ich möchte hier dann vor allem die beiden invasiven Baumwanzenarten vorstellen, die marmorierte Baumwanze Halyomorpha halis und die grüne Reiswanze Nesara viridula, die geradezu beispielhaft für solche klimasensitiven, invasiven Schaderreger, stehen. Und es dürfte auch den meisten Leuten hier in Baden-Württemberg ein Begriff sein, denn die ist sehr stark aufgetreten in den letzten Jahren und im Prinzip auch allgegenwärtig. Denn sie verbinden sehr viele Eigenschaften, die typisch für solche invasiven Arten sind. Beides sind extremst polyphag mit hunderten verschiedenen Wirtspflanzen. Sie kommen im Obstbau vor, im Gemüsebau, im Zierpflanzenbau, unter Glas im Freiland, bei den Leuten auf den Balkonen, in der Wohnung und in den Vorgärten. Sie sind im urbanen Grün und in der Ruderallandschaft. Also wirklich, man kommt an diesen Tieren fast nicht vorbei. Auch sie haben ein sehr hohes Schadpotenzial, denn sie verursachen direkte Fruchtschäden. Also sie stechen junges Obst und Gemüse an, injizieren ihren toxischen Speichel da rein. Dadurch kommt es zu Deformationen, zu schwammigen Gewebe. Im Prinzip wird die Ware unvermarktbar. Gerade im Bärenobst haben wir noch zusätzliches Problem. Diese Baumwanzen heißen auch Stinkwanzen und das nicht ohne Grund. Werden sie geärgert, tun sie so ein sehr stinkendes Sekret absondern, das dann dem Erntegut anhaftet. Das Ganze führt dann natürlich zu einer deutlichen Verminderung der Qualität. Wie viele Arten sind auch diese kaum zu bekämpfen? Also Chemikalien sind entweder nicht zugelassen oder wirken nicht. Gegenspieler gibt es nicht, aber dazu dann später noch mehr. Im Grunde, ich tue mir ein bisschen schwer damit, solche Schäden dann wirklich zu beziffern, wie hoch sie sind, aber wir haben gerade unter Glas in den besonders starken Jahren wirklich existenzbedrohende Verhältnisse gehabt. Das kann man nicht anders sagen. Was für uns vor allem interessant war diese Ausbreitungshistorie, denn wie gesagt, diese Arten stehen beispielhaft für solche klimasensitiven, invasiven Arten. Halyomorpha halis ist seit 2011 in Deutschland und konnte sich dort zum ersten Mal in Konstanz ausgehend von der Schweiz etablieren und war kurz darauf dann auch im Oberrheingraben. 2015 ungefähr, also 14, 15, 16 rum, gab es mehrere Jahre mit aufeinanderfolgenden extrem guten Bedingungen für solche Wanzen. In der Zeit ist die Population völlig explodiert. Wir haben entlang des Oberrheingrabens zwischen Lörrach und Mainz flächendeckende Ausbreitung, mittlerer Neckarraum, Bodenseeregion, oben Niederrhein, Köln, Düsseldorf rum auch. Diese Bereiche, wenn man sich die auf Klimakarten in Deutschland anschaut, die sind tiefrot. Also das sind die typischen Wärmeinseln Deutschlands und dort finden sie auch fast alle klimasensitiven Insekten. Sobald die mal bei uns kommen, breiten sie sich dort aus. Haliomorpha hat aber noch eine ganz witzige Eigenschaft, denn sie verbreitet sich nicht nur aktiv durch Flug oder indem sie rumläuft, sondern steigt auch den Leuten gezielt in Autos, in LKWs und Züge und wird dann auch in Großstädte verschleppt. Denn dort kommen Verbreitungswege bzw. Verkehrswege, treffen dort häufig zusammen. Gleichzeitig sind solche Metropolen besonders warm und können dann eben auch Wärmeinseln oder Hotspots darstellen in Regionen, die eigentlich nicht für solche Arten geeignet sind. Und so konnten wir dann bei der Haliomorpha ganz gut darstellen, wie sie sich nach München, Leipzig, Berlin oder sogar Hamburg hat verschleppen lassen. Die zweite Art, Nesara viridula, kommt aus Ostafrika, ist die gleiche Familie, funktioniert von der Verbreitung aber ganz anders, denn sie steigt nicht in Autos, LKWs oder Züge. Sie überwintert auch nicht bei den Menschen in der Nähe und ist dadurch auch sehr viel klimasensitiver. Diese Art kommt seit 1979 bei uns vor. Bis 2010 hatten wir da nur eine Handvoll Nachweise. Also diese Art, die heute bei uns eine der wichtigsten Schädlinge überhaupt ist, gerade im Gemüsebau, war bis dahin nur ein Neozoon und das ist gerade mal ein bisschen mehr als 10 Jahre her. Auch hier war es erst so die Zeit um 2015 herum, die zu einer Massenvermehrung geführt hat, exklusive Verbreitung entlang der vorher genannten Wärmegebiete, die vor allem auch dann Weinanbaugebiete sind, nicht ohne Grund. Und genau, konnte aber diese Region nie so wirklich verlassen. Und das zeigt, wie stark diese klimasensitive Art an die Wärmeregion gebunden ist. Und das ist auch der große Unterschied zu nicht klimasensitiven Arten. Als großes Beispiel da hatten wir ja diese Kirschessigfliege Drosophila suzuki. Ich glaube, die ist 2012 zum ersten Mal in der Bodenseeregion nachgewiesen worden. 2014 war sie dann schon an der Küste in Schleswig-Holstein, weil sie im Gegensatz zu den Wanzenarten auf gemäßigtes Klima angepasst ist, obwohl sie aus Ostasien kommt. Die dritte Art, die ich dann mitgebracht habe, die dürfte den meisten Leuten aus der Presse in den Begriff sein. Das ist der Japankäfer Popilia japonica. Bei ihm ist es so, er hat jetzt in den letzten Jahren eine sehr große Population in Italien um Mailand herum aufgebaut. Diese Population verbreitet sich gerade flächig um so ungefähr 7 bis 10 Kilometer pro Jahr. Das hört sich nicht viel an, ist aber eine ganze Menge, wenn man sich dann später mal die Biologie anschaut. Ähnlich wie bei der marmorierten Baumwanze ist es auch beim Japankäfer der Fall, dass er entlang der Verkehrswege verschleppt wird. Und so kam es dann zustande, dass wir jetzt schon im letzten Jahr in Freiburg einen Einzelfund hatten und dieses Jahr nochmal in Freiburg und in Weil am Rhein. Einzelfunde sind wichtig zu erwähnen, denn bei dieser Art handelt es sich um einen prioritären EU-Quarantäne-Schaderreger. Also wo der auftritt, ist sofort die amtliche Pflanzengesundheit hier am LTZ zusammen mit den Regierungspräsidien aktiv. Wir könnten aktuell noch keine Etablierung nachweisen und wie aktuell mit diesem Schädling umgegangen werden soll, wird noch geklärt. Denn mit dem werden wir früher oder später auf jeden Fall zu tun haben. Diese Population in Italien ist nämlich riesig. Ich habe da jetzt vor kurzem einen Bericht gelesen bzw. eine Präsentation angeschaut. Die hatten dort einen Versuch, wo sie mit Pheromonfallen 1 Quadratkilometer gemonitort haben. Innerhalb der Flugzeit, die nur 2 bis 3 Monate beträgt, haben sie dort 450.000, und das ist kein Sprechfehler, adulte Japankäfer gefangen. Dass der dann früher oder später auch zu uns streut, ist im Prinzip klar. Wie das bei uns in welchem Maße und wo stattfinden wird, wird die Zeit zeigen. Da gibt es dann Ausbreitungsmodelle, an denen gerade gearbeitet wird. Wir können auf Erfahrungen von den Amerikanern zurückgreifen. Die haben diesen Schaderreger schon seit über 100 Jahren bei sich in weiten Teilen des Landes, haben wir nie so wirklich in den Griff bekommen, aber da stehen uns zumindest mal Forschungsarbeiten zur Verfügung. Denn diese Art ist, wie so viele invasive Arten, auch sehr gefährlich für unsere heimische Produktion. Also sie ist stark polyphag mit über 300 verschiedenen Wirtspflanzen. Die Engerlinge sitzen irgendwo kaum zu erfassen, wie die Engerlinge vom Mai- und Junikäfer in der Grasnarbe drin und fressen dann die Graswurzel ab. Sekundärschäden entstehen dann, wenn zum Beispiel Wildschweine oder Krähen nach diesen Engerlingen graben. Aber dort sind es dann vor allem die Adulten, die für Schäden sorgen, denn sie fressen extremst aggregiert. Also wir reden hier von teilweise mehreren hundert Individuen, die auf einer einzigen Pflanze fressen. Dass davon nicht mehr viel übrig bleibt, ist klar. Entlaubung durch Skelettierungsfraß, zum Teil aus Fraß an weichen Früchten wie Trauben, Beeren oder Steinobst. Die Seide vom Mais wird gekappt und dadurch wird die Körnerbildung unterbunden. Es ist also ein ganzer Blumenstrauß an verschiedenen Schäden, die durch diese eine Art verursacht wird. Und Sie merken, das ist ein sehr ernstzunehmendes Thema, über das man sehr ausführlich reden kann.
Ja, das merke ich gerade in der Tat. Und okay, wir müssen gefasst sein auf den Japankäfer auf jeden Fall.
Ja, leider. Das ist richtig.
Im Allgemeinen, welche Probleme entstehen in der Landwirtschaft? Wie
man gerade an den Beispielen vermutlich sehr eindrucksvoll gehört hat, bedroht das ganz einfach unsere heimische Produktion von Obst, Gemüse, landwirtschaftliche Erzeugnisse im Allgemeinen. Und das Problem bei invasiven Arten ist, dass wir viel zu häufig einfach blank dastehen. Wir haben mit diesen Arten, woher soll sie auch kommen, keine Erfahrungen, wie wir damit umgehen sollen. Weder von Produzentenseite noch von Beraterseite. Das muss erstmal alles nachgeholt werden. Dazu befinden wir uns aktuell in einer Gezeitenwende. Pflanzenschutzmittelreduktion, der Wegfall von Wirkstoffen, die Ausweitung des Ökolandbaus. Das sind die Themen der heutigen Zeit, die auch richtig und extrem wichtig sind. Bezogen auf invasive Arten bringt es aber die Probleme mit sich, dass uns häufig die Mittel der Bekämpfung fehlen. Denn solche Arten sind nicht umsonst invasiv. Gäbe es einfache Bekämpfungsmöglichkeiten, dann wären sie nicht invasiv, dann hätten wir auch keine Probleme. Aber in der Regel ist es eben so, dass die mechanische Bekämpfung zu teuer, aufwendig oder unwirksam ist. Es gibt keine generalistischen Gegenspieler, die zu effektiv sind, dass sie dem Problem irgendwie oder der Lage Herr werden könnten. Und spezialisierte Gegenspieler gibt es bei uns nicht, denn es konnte ja nie eine Koevolution zwischen invasiven Art und unseren heimischen Nützlingen stattfinden. Und da sind wir eben eigentlich auf chemische Mittel angewiesen, weswegen wir aktuell noch häufig mit Notfallzulassungen arbeiten. Ich hoffe, das ändert sich dann in den nächsten Jahren. Denn eine Lösung wäre zum Beispiel die Freisetzung von spezialisierten Gegenspielern aus den ursprünglichen Verbreitungsgebieten. Das ist aber ein rechtlich extremst komplexes Thema, an dem aktuell oder schon seit vielen Jahren gearbeitet wird, und das wird dann auch die Zeit zeigen, wie damit dann in Zukunft umgegangen wird.
Okay. Ja, also Sie haben es jetzt auf jeden Fall aufgezeigt, das ist sehr komplex und umfassend, und wir wissen noch nicht, was in Zukunft uns erwartet. Oder wissen wir es? Wissen Sie es?
Nicht so wirklich leider, muss ich sagen. Also jedes Jahr kommt was Neues und jedes Jahr ist man wieder erstaunt, was da draußen eigentlich passiert. Also wir reden ja hier von hunderten verschiedenen Arten,
ja.
Und so
ja.
jeder Schädling hat seine ganz eigenen Eigenschaften. Das ist uns hier am LTZ Augustenberg wird nicht langweilig.
Nee, okay. Aber vielleicht können wir noch kurz auf die heimischen Arten eingehen, ob der Klimawandel denn auch Auswirkungen auf diese hat.
Ja, also grundsätzlich können wir beobachten, dass die heimischen Arten ihr Verbreitungsgebiet immer weiter Richtung Norden erweitern. Das passiert nicht nur in Deutschland, sondern auch in den meisten anderen Ländern oder allgemein eher hin zu Polen, wenn wir jetzt auf der südlichen Hemisphäre, wenn wir davon sprechen. Ökosysteme werden durcheinander gewirbelt. Das Gleichgewicht gerät aus den Fugen, weil einige Arten übervorteilt werden durch den Klimawandel und andere eben in den Nachteil geraten. Dadurch kommt es von manchen Arten zu Massenvermehrungen, die dann eventuell schädlich auftreten können. Aktuell am Bodensee ein sehr gutes Beispiel, die rotbeinige Baumwanze, Pentatoma rufipes, die dieses Jahr für zum Teil extreme Schäden im Ökolandbau von Äpfel und Birnen gesorgt hat. Also wir reden hier teilweise wirklich von Totalausfall. Ich habe diese Birnen gesehen, die sind so deformiert, die lassen sich kaum noch als Birnen erkennen. Auch Zikaden scheinen sich unter den aktuellen Gegebenheiten sehr gut zu vermehren. Die Heimischen sind dann auch ganz gerne ein Problem, weil sie für Vektoren für Pathogene sind. Aber wir haben auch eine deutliche Zunahme in der Artenzahl von invasiven Zikadenarten. Da ist das große Glück, dass da bisher noch keine so wirklichen Agrarschädlinge dabei waren. Also das läuft mehr unter Neozoen aktuell noch größtenteils. Wo Gewinner sind, sind natürlich auch Verlierer. Also gerade so kleine spezialisierte Arten, die empfindliche ökologische Nischen besetzen, werden vom Klimawandel zum Teil schon schwer getroffen. Denn fällt diese Nische weg, verschwindet auch das Insekt. Die können sich nicht so schnell anpassen und einfach eine neue Nische suchen. Deswegen muss man auch immer den Klimawandel so in Betracht ziehen, wenn man vom Insekten- und Artensterben redet.
Aber kann es sein, dass sich das in Zukunft vielleicht aufwiegt? Also die Arten, die jetzt durch den Klimawandel verdrängt werden und die, die neu nachkommen?
Ja, es ist halt schwierig, weil die invasiven Arten, die haben ja in der Regel auch eine Heimat und sind dort sowieso, aber die bei uns Spezialisierten, die sterben unter Umständen einfach aus und die haben dann kein zweites Refugium. Also es ist schwierig, weil beim Insektensterben redet man in der Regel, also zumindest die letzten Studien haben sich oft auf die Biomasse bezogen. Die Biomasse, da habe ich keine Daten dazu, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die durch invasive Arten, gerade wenn man jetzt von Hunderttausenden Japankäfern redet, irgendwie aufgewogen wird. Aber die Artenzahl, gerade von diesen wertvollen, für die Biodiversität wertvollen heimischen Arten, die geht klar zurück.
Abschließend können Sie uns noch mitteilen, was uns in Zukunft erwarten wird und welche Möglichkeiten wir haben, uns anzupassen.
Ja, was uns in Zukunft erwarten wird, sind noch viel mehr invasive Arten, die zu uns kommen werden. Das wird quasi zwangsläufig passieren. Also allein die EPO, das ist die Pflanzenschutzorganisation für den europäischen und mediterranen Raum, listet derzeit über 200 verschiedene Insektenarten, die entweder noch nicht in Europa vorkommen oder nur in Teilen Europas vorkommen und die sich aber in Ausbreitung befinden und die, wenn sie ankommen, durchaus potente Schädlinge sind. Dazu hat die Erfahrung gezeigt, dass wir häufig auch von Arten getroffen werden, die vorher überhaupt niemand auf dem Schirm hatte. Spannend wird es auch, wenn saisonale Zuwanderer, die aktuell jedes Jahr bei uns eingeschleppt werden oder aktiv zu uns migrieren, aber aussterben, wenn die sich dann bei uns etablieren können. Da hatten wir in unserem Projektprogramm auch zwei Arten drin. Das ist zum einen die Mittelmeerfruchtfliege Ceratitis capitata, die mit befallenem Obst bei uns eingeschleppt wird, und den Baumwollkapselwurm Helicoverpa amigera, der über 1000 Kilometer fliegen kann und so aktiv aus seinen Überwinterungsgebieten von südlich der Alpen oder dem Balkan bei uns einwandert. Diese Arten sind durchaus hochkarätige Schädlinge im globalen Anbau. Die sind bei uns aber nur deswegen immer nur lokal und kurzzeitig ein Problem, weil sie eben nur ein geringes Zeitfenster haben, in dem sie Populationen aufbauen, bevor diese Population wieder ausstirbt. Und wo und in welcher Form das dann im nächsten Jahr wieder geschehen wird, das ist ja nicht immer gleich. Also man hat keinen stehenden Befall, der sich immer weiter, aufschaukelt. Wenn sich das ändert, haben wir noch mehr Probleme als ohnehin schon. Und das kann es eben im Prinzip jederzeit durch den Klimawandel. Und da sind wir dann auch bei Möglichkeiten der Anpassung. Was wir brauchen, ist ein Monitoring bzw. Frühwarnsystem, damit wir nicht erst uns dann mit Arten auseinandersetzen, wenn sie schon großflächig bei uns vorkommen. Wir müssen die entweder schon vorher auf dem Schirm haben und uns damit befassen, oder sobald irgendwo was auffällig wird, dass uns das dann schon klar ist und dass wir da Möglichkeiten haben, daran zu forschen oder dagegen vorzugehen. Dazu gehören auch Prognosemodelle, mit denen man vorhersagen kann, was wo wann in welcher Form schädlich werden könnte. Auch ist in dem Zusammenhang die Suche nach natürlichen Gegenspielern wichtig und wir brauchen eine Handhabe, um solche freisetzen zu können, effektiv. Wie gesagt, daran wird aktuell dann gearbeitet.
Okay. Herr Lutsch, vielen Dank für das Gespräch. Ich nehme mit, wir haben ein Problem.
Das könnte man so sagen. Wir
Ja.
haben ein Problem, aber auch einige
Genau, wir
Lösungsansätze
haben auch
entwickelt.
Lösungsansätze und ich denke, Sie sind hier ein wichtiger Part als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre weiteren Forschungsvorhaben und ja, dass Sie in der Richtung den richtigen Riecher haben werden.
Ja, vielen Dank, das hoffe ich auch. Und nochmal danke für die Einladung zu diesem wirklich interessanten Podcast.
Ja, vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls Sie sich jetzt im Anschluss mit Anpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft beschäftigen möchten, verweise ich Sie gerne auf unseren YouTube-Kanal LEL:Klima und Landwirtschaft. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören. Bis dahin, machen Sie es gut.